This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Ne, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Es ist Dienstag, der 21. September um genau 20 Uhr und 4 Minuten. Ihr seid wieder bei der Sendung, die auch gegen 9 Lautra noch gut aussieht, Doppelpass und R hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich ganz besonders, unseren Gast vorstellen zu dürfen. Er ist jetzt auch schon zum zweiten Mal da, unser Trainer Patrick Glöckner. Hallo Patrick.
Ja, nochmal hallo.
Ah, jetzt.
Schönen guten Abend.
Jetzt hört man dich. Super. Okay, alles klar, hat es geklappt. Also, wie gesagt, du bist zum zweiten Mal hier. Schön, dass du wieder da bist. Vielleicht einfach nur, dass du weißt, genau, ich bin der Paul und mit mir im Studio ist noch der Max.
Hallo. Patrick, hi, Max. Wie unzufrieden bist du mit der bisherigen Saison?
Ja, okay, gehen wir gleich in die Voll. Das gefällt mir sehr gut. Ja, natürlich bin ich sehr zufrieden. Also, wir haben von der Punkteausbeute wirklich einiges eingefahren schon. Wir haben uns zu Hause zu einer wirklichen Top-Mannschaft entwickelt, sind in der zweiten Pokalrunde des DFB-Pokals, konnten mit Eintracht Frankfurt einen eigentlich übermächtigen Gegner ausschalten und von daher kann ich eigentlich nur zufrieden sein mit dem, was meine Mannschaft momentan liefert. Aber natürlich wissen wir auch, dass die Saison erst angefangen hat und wir erst ein paar Spieltage gespielt haben. Deswegen dürfen wir auf jeden Fall den Abend nicht vom Tag loben und müssen noch ein bisschen geduldig sein.
Das stimmt. Hier wurde allerdings auch gefragt, wie bist du denn mit der Punkteausbeute zufrieden oder ärgerst du dich so ein bisschen über diese unnötig verlorenen Punkte, wie zum Beispiel die Fehlentscheidung in Dortmund, der nicht gegebene Elfmeter oder was weiß ich, die Chancenverwertung gegen Würzburg, genau, also so, ja.
Oder das Eigentor gegen Viktoria Berlin, ja, natürlich hat man diese Dinge im Kopf und die sind immer schwer zu verarbeiten, aber im Laufe der Zeit weiß man einfach, dass sich das in der Saison ausgleicht. Und du machst einen Fehler, wenn du immer diesen Sachen hinterher traust, weil du kannst sie nicht mehr verändern. Mhm. Und deswegen ist es natürlich blöd und man hat immer noch so ein Stück weit, trägt man das mit sich, aber das sollte man am besten schnell abschütteln und vor allem den Spielern so vermitteln, dass die Spieler auch wissen, dass sich das ausgleichen wird und wir diese Punkte auch mal einfahren, wenn wir mal ein schlechteres Spiel machen oder so. Ne? Das ist halt einfach so im Fußball.
Mhm. Ja. Das stimmt. Hier wurde immer, also zum Beispiel von Patrick wurde gefragt, er sagt so, wir haben immer überragende Spiele gemacht und dann kommt irgendwie so eine zweite Halbzeit, ja. Und da fragt er, wie willst du das Problem der fehlenden Konstanz lösen oder warum sind unsere Leistungen so schwankend?
Also das sehe ich überhaupt gar nicht so, auch wenn es mein Namenskollege ist, muss ich sagen. Ich kann jetzt mich an keine zweite Halbzeit erinnern, die total schlecht war. Magdeburg war mir in der zweiten Halbzeit besser als in der ersten Halbzeit zum Beispiel. Mhm. Würzburg war mir die zweite Halbzeit besser als die erste Halbzeit. Wenn ich jetzt das Spiel nehme, jetzt gegen Halle, war es eine ausgeglichene zweite Halbzeit, wobei wir die erste Halbzeit schon sehr gut performt haben. Aber man muss auch immer wissen, die Gegner spielen auch einen sehr guten Ball. Und wenn man eine Halbzeit so extrem dominant ist, dann ist das schon was ganz Besonderes. Mhm. Also wenn man sich die normalen Drittligaspiele anschaut, dann ist das immer quasi eine einheitliche Leistung über 90 Minuten. Und da fällt das gar nicht so auf, dass man dann vielleicht in der einen Halbzeit besonders gut spielt oder weniger auffällig. Und deswegen im Großen und Ganzen bin ich mit der kompletten Entwicklung zufrieden, sehe die Trends überhaupt nicht so. Mhm. Wir haben mit die wenigsten oder die wenigsten Gegentore in der Liga, mit die meist geschossenen Tore, also alles läuft so, wie es laufen soll. Und dass ein Spiel über 90 Minuten immer 100% perfekt läuft, das wird es nie geben. Auch nicht im internationalen Fußball. Also von daher muss man immer gewisse Abstriche machen, aber wichtig ist, wie das Große und Ganze zu bewerten ist. Und da muss man immer einen Mittelweg finden, um halt die Jungs auch immer wieder in der Analyse richtig ranzuführen, woran gewisse Dinge liegen können, ne, einfach, um die Spieler mitnehmen. Ja.
Trotz der meistgeschossenen Tore, wie wir mitunter haben, kommt es einem immer mal wieder so vor, dass wir im Abschluss so unsere Probleme haben. Wenn ich mir zum Beispiel Martinovic angucke, der macht seine Tore, aber der lässt so die leichten Dinger sozusagen liegen und macht die schweren Dinger. Was sagst du ihm da, dass er da irgendwie ein bisschen rauskommt und auch mal das einfache Ding macht?
Das stimmt, das ist gut, weil es ist ja auch so, dass wir, wenn wir unsere Chancen alle reinmachen würden oder ich sag mal jetzt mal einige Prozentpunkte mehr reinmachen würden, dann würden uns die Spiele auch leichter fallen und werden auch vorzeitig entschieden. Aber im Großen und Ganzen hat jeder seine Qualitäten und bei Domme muss man auch zugute halten. Punkt 1, er läuft unwahrscheinlich viel im Spiel, gegen den Ball arbeitet er sehr gut. Er hat bereitet auch Tore vor und macht seine Buden, das ist richtig, er kann mehr machen und du kannst einfach als Trainer nicht mehr machen, als ihm da immer wieder das nötige Selbstvertrauen geben, mit ihm üben im Training, gut zusprechen und Situationen versuchen nachzustellen. Und bei Stürmern ist es immer so, da platzt der Knoten mal und dann geht's hintereinander weg. Und manchmal dauert's länger und manchmal geht's kürzer. Aber im Großen und Ganzen geht's immer um Selbstvertrauen, was die Spieler spüren müssen. Und auch durch ihre Mannschaftskollegen immer wieder, dass sie angespielt werden, dass sie wissen, dass sie auch andere Dinge gut machen, außer Tore zu schießen. Und ja, so versuchen wir unsere Spiele aufzubauen.
Bist du so ein Trainer, der eher, also sag ich mal, die Spieler, der die Sachen positiv angeht, also eher sozusagen dieses das halbvolle Glas sieht als das halbleere? Wie würdest du dich als Trainertyp bezeichnen oder ja, sehen?
Das ist auf jeden Fall der Ansatz, weil du musst immer das Gute sehen und immer versuchen, den Spieler so mitzunehmen. Aber natürlich ist es auch so, dass ich sehr direkt bin in meiner Ansprache der Mannschaft gegenüber im Mannschaftskreis und auch da den Finger in die Wunde lege. Also wenn einer vermehrt gewisse Dinge falsch macht, dann kannst du auch mal lauter werden, beziehungsweise in eine Richtung gehen, die man nach außen von mir so nicht sehen würde. Aber es ist halt immer wichtig, dass man dabei weiß, dass es nicht emotional ist, sondern dass man verschiedene Facetten sucht, um den Spieler zu erreichen. Und wenn du den Spieler immer streichst und immer sagst, wie toll er ist, dann ist das nicht immer zielführend. Du musst ihn halt auch mal in den Arsch treten. Und wenn das auch nicht reicht, dann musst du mit ihm weiter arbeiten und noch härter arbeiten. Und diese Dinge wissen die Spieler von mir, dass ich alles, egal was ich mache, nur da deswegen mache, um den Spieler besser zu machen, damit die Mannschaft besser zu machen und damit den Verein erfolgreicher werden zu machen. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen. Und wie dann, welche Facette ich dann ziehe, das ist immer abhängig von der Situation des Spielers, was ich jetzt glaube, was der jetzt braucht. Und wie gesagt, es kann ein Arschtritt sein, aber es kann auch ein gutes Zureden sein. Also völlig unterschiedlich.
Okay, zum Thema Facetten, das passt ja auch ganz gut. Dazu haben wir nämlich auch die ein oder andere Frage. Von uns Fans wurde das jetzt auch in letzter Zeit öfter gesehen, dass man dieses Emotionale auf dem Platz von außen so ein bisschen vermisst. Also würdest du eher über dich sagen, dass du das eher in der Kabine machst, im Mannschaftskreis dann?
Nee, überhaupt nicht. Also das, was ich reincoachen kann, es ist ja unwahrscheinlich schwer bei der Kulisse, auch bei uns, das mache ich. Also ich glaube, man sieht schon, dass ich am Spielfeldrand an der Seite aktiv bin. Der Unterschied zwischen einer Show abziehen draußen, wie es einige machen und denken, irgendein Blabla reinzurufen und qualitative Sachen reinzurufen, das ist der entscheidende Unterschied. Ich kann jetzt 90 Minuten irgendeinen Quatsch rein erzählen und jede Szene kommentieren, wo die Spieler dann irgendwann nicht mehr zuhören und sagen, der Alte ist da draußen eh nur am Reden und kommt aber nichts Informatives rüber. Oder die wissen, wenn der Trainer was sagt, dann hat das Hand und Fuß und wir sollten lieber zuhören, weil es entscheidend sein kann für das Spiel. Und diese Dinge gebe ich mit. Das Einzige, was dazu kommt, ist natürlich pushen, dass wir versuchen, jede Aktion draußen anzufeuern und den Jungs schon Gas zu geben. Deswegen bin ich auch offener im Spiel heiser, aber im Großen und Ganzen ist es eine Mischung aus allen. Also das eine ist die Motivation, aber wie gesagt, es geht immer um qualitative Daten oder Fakten und nie quantitative Informationen. Mhm. Und die Spieler müssen wissen, dass es dann Sinn macht, zuzuhören. Weil irgendwann, wenn du nur so einen Schreihals draußen hast, der da seine Show abzieht und meint, er müsste jede Szene kommentieren, dann verlierst du die Spieler auf jeden Fall auf dem Platz.
Apropos Show abziehen, das ist eigentlich eine ganz schöne Überleitung zum Kaiserslautern-Spiel. Wie hast du, ja, vielleicht beschreib erstmal, wie hast du so die erste Halbzeit bei dem Spiel gesehen?
Ja, es war von Anfang an kein Fußballspiel gewesen. Es ging nur um Unterbrechung, es ging nur um Zeitschinderei, es ging nur man hat es doch gesehen, 2 rote Karten, 8 gelbe Karten. Also das war jetzt kein Spiel, was uns in unserer Spielweise gut getan hat, um den Gegner auch wirklich auf dem Platz alt aussehen zu lassen. Ne? Mhm. Es waren wirklich provozierte Unterbrechungen, weil um uns so ein bisschen aus dem Spielfluss zu bringen. Wir haben uns damit auch ein Stück weit selber aus dem Spielfluss gebracht. Aber natürlich ist es wichtig, dass du so dagegen hältst, wie es die Jungs gemacht haben. Aber nochmal, wenn ein Spiel überhaupt nicht zustande kommt und wirklich jede Minute irgendwie 20, 30, 40 Sekunden unterbrochen ist, ja, dann hat das wenig mit Fußball zu tun. Aber manchmal, wie gesagt, ist es auch in Ordnung, wenn man seinen Emotionen freien Lauf lässt und da ein bisschen in der Zweikampfführung oder auch im Verbalen über die Stränge schlägt. Aber man muss halt wissen, was man möchte. Ja, und da ist es, das ist halt im Fußball das Entscheidende. Und bei uns geht es um Punkte, bei uns geht es darum, Situation zu nutzen, die sich kurzzeitig auftun. Und dafür brauchst du eine hohe Konzentration, einen guten Fokus. Und den verlierst du oftmals, wenn du dich dann in solche kleinen Nicklichkeiten damit beschäftigst und ablenken lässt.
Mhm. Da wurde aber ganz oft zum Beispiel sehr positiv erwähnt, so deine dein Auftreten bei dem Spiel. Ich hatte so das Gefühl, du hast so ein bisschen dem Ganzen was entgegengesetzt. War das so bewusst, also einfach so eine gewisse Ruhe auch?
Das ist ja das, was ich immer sage, das Entgegengesetzte ist eigentlich immer das, was auch eine Mannschaft braucht. Wenn alle verrückt spielen und alle an einem Strang ziehen, der aber vielleicht in die falsche Richtung gezogen wird, dann muss ja jemand da sein, an dem sie sich wieder aufrichten können. Mhm. Und wenn ich mich jetzt auch noch auf dieses ganze Schauspiel einlasse und die Schiedsrichter rund mache und den Linienrichter rund mache und mit den Gegnern zu diskutieren, dann sieht die Mannschaft, oh, der Trainer verliert seinen Faden. Ja, wenn der seine Ruhe verliert, dann verlieren wir die auch und dann ist ja nur noch Wildwest auf dem Platz. Das heißt, die müssen schon sehen, der Trainer steht über den Dingen und hat alles im Griff, anstatt sich auf solche Nebenkriegsschauplätze einzulassen, weil das ist mein Job. Mhm. Und den versuche ich halt entsprechend auszuführen, so dass ich den Spielern am besten zur Seite stehe. Und wenn es dann mal emotional wird oder der gegnerische Trainer oder Schiedsrichter oder Linienrichter mal eine Ansage von mir bekommt, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Geht auch mal vielleicht über das normale Maß hinaus. Aber im Großen und Ganzen haben wir immer noch eine Vorbildfunktion und müssen der nachkommen. Und das ist für mich wichtig, dass ich das meinen Spielern vorlebe, weil ich verlange auch von denen die höchste Disziplin und den höchsten Respekt auf dem Platz.
Mhm. Fandst du, die Vorbildfunktion ist auch die gegnerische Seite, hat die an den Tag gelegt?
0,0, aber das muss auch jeder für sich selber entscheiden, weil wir halt auch sehr emotional auf unserer Bank gearbeitet haben und dagegen und meine Bank ja auch immer wieder aufgestanden und reingeredet und gemacht und getan. Es hat sich gegenseitig gepusht, wie es in so einem Derby auch ist, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Soll es ja auch sein, ist ja auch mit das Gute, aber wie gesagt, die Spieler müssen auf ihren Spielen ihren Fokus behalten und die dürfen da nicht rausgebracht werden. Und das hat der Gegner in dem Moment vielleicht auch ein Stück weit mit uns geschafft, dieses Spiel so permanent zu unterbrechen, dass wir gar nicht in unseren Spielfluss reingekommen sind, der uns eigentlich so stark macht. Und das ist das, wo ich sage, das hat mich geärgert, weil ich sage, hundertprozentig in einem 11 gegen 11, 11 gegen 10 sieht das Spiel komplett anders für uns aus, weil das ist das Spiel, was wir brauchen. Wir müssen den Gegner rausziehen, wir müssen Räume freikriegen, wir leben von unserem Passkombinationsspiel, von unserer Geschwindigkeit. Und wenn der Gegner komplett hinten drinne steht, nur im 16er, dann können wir weder unsere Schnelligkeit nutzen, noch unsere Passkombination, noch unsere Räume im Umschaltspiel. Das heißt, das ist ein Spiel, was uns eigentlich in dem Sinne gar nicht so liegt, wo du so eine Art Handballkonstruktion aufbaust, die eigentlich stinklangweilig ist und nicht zielführend gewirkt hat und auch nicht war. Ja, wir haben da die Verantwortung in der zweiten Halbzeit ja extrem weitergeschoben immer und nicht mutig genug auf den Außen. Trotzdem 3 Chancen erarbeitet, wenn du davon eine machst, gewinnst du das Ding 1-0 und sagst du, alles ist in Ordnung, du kannst laufen. Aber wir sehen trotzdem auch, wenn man jetzt das Beispiel Darmstadt 98 nimmt, die gewinnen in Unterzahl ihr Spiel am Wochenende mit 1-0. Okay. Eintracht Frankfurt die Woche davor in Überzahl kriegen sie noch den Ausgleich gegen VfB Stuttgart. Also diese Überzahl- und Unterzahlsituation, das ist nicht immer eine Garantie dafür, dass du ein Spiel gewinnst, sondern es macht es dir oftmals sogar schwerer.
Okay. Was würdest du sagen bei so einem Spiel? Fehlt da so ein bisschen auch so eine Kante vorne?
Klar, kannst du immer gebrauchen. Natürlich, wenn du gerade über außen kommen musst, dann brauchst du natürlich einen kopfballstarken Spieler, der dann in der Lage ist, die Bälle zu verwerten. Definitiv. Also in dem Modus in der zweiten Halbzeit, im 10 gegen 8, ist es natürlich von Vorteil, wenn du so einen Spieler hast, den du vorne reinstellen kannst. Das heißt, du hast einen Boxstürmer, der sowohl in der Luft als auch auf dem Boden funktioniert. Dann kannst du natürlich mit Flanken aus dem Halbraum schon anfangen zu arbeiten. Weil wenn du siehst, deine Mannschaft kommt nicht auf die Grundlinie, so wie es ja an dem Spieltag war, und bringt gute Eingaben nach innen, dann sagst du deinen Jungs, okay, Aufbauspiel von hinten über den Halbraum und lässt von dort die Flanken reinbringen. Wenn du einen Kopfballspieler hast, dann macht das absolut Sinn. Bei unseren Stürmern vorne, mit unserem Größenverhältnis, macht das gar keinen Sinn. Deswegen ist es auch nicht der richtige Ansatz gewesen oder hätte es auch nicht sein können, wenn wir darauf umgestellt hätten, weil ich habe auch gar keinen großen Stürmer auf der Bank, unabhängig davon, oder großen Offensivspieler, muss man ja sagen.
Okay, ich wollte nochmal ein bisschen, ich fand bei dem Spiel, sind wir ganz anders reingegangen als in den letzten Spielen. Also ich finde, es war auch eine totale Kampfbereitschaft von unserer Mannschaft, auch Emotionalität. Was hast du denn den Spielern vorher gesagt? Also wie seid ihr denn in das Spiel reingegangen?
Also wir sind eigentlich reingegangen, wie in jedes andere Spiel auch, von der Herangehensweise, wie wir das bespielen wollen, wie wir dagegen halten, was wichtig ist. Und ich hatte ja auch anfangs gesagt, es ist wichtig, das Spiel zu 11 zu beenden. Und dafür brauchst du halt immer diesen kühlen Kopf und dieses heiße Herz, dieser Spruch, der ist wirklich in dem Moment wahr. Aber wir wussten natürlich auch, was ein Derby ist. Und das Derby war uns extrem wichtig, dass wir dieses Spiel in Lautern nach so einer langen Zeit ziehen wollen. Und deswegen haben wir gesagt, egal was auf uns zukommt, wir werden noch eine Schippe drauflegen und noch mehr zeigen als der Gegner. Egal in welcher Situation und wie es dann ist. Vielleicht haben wir es dann oder ich dann auch überzogen oder auch, wir haben ja im Vorfeld dann auch nochmal mit den paar Fans gesprochen, die dann auch nochmal die Wichtigkeit gesagt haben und so weiter. Vielleicht waren unsere Spieler dann einfach zu hyperaktiv, weil, wie gesagt, wir haben zwar den Kampf angenommen und die ganze Gegenwehr in der Zweikampfführung und sowas und im Verbalen mitgemacht, aber letztendlich hat es uns ein bisschen die Spielstruktur gekostet und wir haben kam gar kein Spielfluss zustande. Und man sieht ja wirklich, in der Liga sind wir eine Mannschaft, die wirklich spielerisch gut lösen kann. Und das kam einfach nicht zustande. Aber trotzdem muss man sagen, man hat gesehen, dass unsere Jungs ein bisschen mehr gereift sind. Sie sind mehr Männer geworden, dass sie sich dagegen stellen. Also das, was wir im letzten Jahr gegen Lautern gesehen haben, bei uns, das war, glaube ich, ein kompletter Kontrast dazu. Ja, und deswegen muss man sagen, da haben sie sich ein Stück weit weiterentwickelt, sie haben sich nichts gefallen lassen. Wenn jetzt noch dazu kommt, ich sage jetzt mal im Rückspiel, nichts gefallen lassen plus unsere Stärke im Kopf haben, dann kann uns auch, dann werden wir dann mit Sicherheit auch das nächste Spiel anders gestalten.
Wir sind gespannt.
Ja, ich auch.
Du hast über Weiterentwicklung gesprochen. Wir haben im Sommer ein paar sehr gute Transfers gemacht, wo auch einige Spieler dabei waren, die man so nicht erwartet hat. Nehmen wir als Beispiel Schnatterer, Höger. Mit Rosipal habe ich jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Lebo, was sagst du, ist diese Zusammenstellung jetzt wert oder was hättest du noch gern?
Also einmal ist klar, dass wir gesagt haben, aufgrund des letzten Jahres, wir brauchen definitiv für unsere junge Mannschaft Führungsspieler. Und das haben wir ja auch schon im letzten Jahr vor der Saison gesagt und im Winter, dass diese Spieler fehlen. Der Marco Schuster kam ja auch erst in der Rückrunde leider verletzungsbedingt erst dazu, der diese Führungsrolle teilweise übernommen hat. Und deswegen war mir ganz wichtig, dass ich diese 2, 3, 4 Führungsspieler in meiner Mannschaft habe, die die Jungen einfach ein Stück weit begleiten, die die Balance im Spiel herstellen, die einfach gewisse Automatismen im Vorfeld schon erkennen oder Situationen erkennen, antizipieren, die entstehen werden, weil das ist ganz wichtig. Und du siehst einfach jetzt, dass wir eine andere Stabilität haben. Aber es kommt auch, hat auch damit zu tun, dass ein Segert und ein Verlat jetzt die ganze Vorbereitung mitmachen konnten, ohne Verletzungen plus, also Segert ist 2 Wochen ausgefallen wegen der Schulter, ansonsten hat er alles mitgemacht, plus, dass sie halt sich Spiel für Spiel einfinden, besser finden. Der Schnatti, man hat immer das Gefühl, wenn selbst wenn aus dem Spiel mal nichts geht, sind wir mit Standardsituationen gefährlich. Ja. Und gefährlich. Und bei Marco Höger ist es ja so, dass er auf der Sechser-Position genauso auch wie in Adriano Russo, Stefano Russo meine ich, der sich da schon sehr gut eingespielt hat, die einfach eine stabilere Achse mit einem besseren Gleichgewicht einfach bilden. Ja, also die Gegner erzielen ja gegen uns kaum Torchancen, das muss man ja auch sehen. Ja. Und das hat natürlich alles damit zu tun. Das heißt, diese Neuzugänge waren für uns elementar wichtig, um den nächsten Schritt zu machen. Da haben wir wirklich gut verpflichtet. Und was brauchen wir noch? Das habt ihr ja vorhin selber gesagt. Also ein Stürmer, ein großer Stürmer, der eine Verfügbarkeit und eine Quote darstellt, ist immer gut. Ja, mit Anthony Rotschen haben wir so einen großen Stürmer. Der hat jetzt leider das Pech, dass der immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen hat. Und wir schauen, dass wir den da so gut begleiten, dass wir irgendwann von ihm auch eine Kontinuität bekommen. Aber das ist natürlich was, wo man sagt, das wäre ein gutes Pendant zum Domme, dass wenn man mal mit der Brechstange arbeiten muss, dass man so ein, ich sag jetzt mal, ein 1,90, 1,95 Hühne vorne reinstellt und dann noch eine andere Option hat, den Gegner auszuspielen beziehungsweise zu Tormöglichkeiten zu kommen.
Wie geht's ihm? Wann kann man so ungefähr mit seiner Rückkehr rechnen?
Ja, ist schwer zu sagen. Er hatte jetzt ja die 3. Muskelverletzung am Stück. Mhm. Und wir haben ihn jetzt, kann man ja mal sagen, wir haben ihn jetzt auch mal zu einem Zahnarzt geschickt. Ja, der Kiefer musste gecheckt werden, er hat dann auch 4 Weisheitszähne gezogen gekriegt, weil damit man mal sieht, wie komplex der Fußball ist. Ja. Also diese eine Zahnschiefstellung, also das eine Schiefstellung des Gebisses, der kommt zum Tragen, dass die ganze Statik im Körper sich verändert auch. Ja. Ja, das fängt oben an, geht nach unten durch und durch diese Veränderung der Statik hast du eine Muskeldisbalance und die unterschiedliche Muskulatur, die beansprucht wird, kann zu Verletzungen führen. Und wir hoffen, dass das die Ursache war, damit er dann jetzt auch mal verschont bleibt von den nächsten Verletzungen, weil wir haben ihn wirklich mit Samthandschuhen angefasst bei der Wiedereingliederung und trotzdem ist es wieder passiert. Und wir gehen davon aus, noch 2 Wochen und dann wird er wieder langsam einsteigen, aber ja, sagen wir mal.
So richtig Rückrunde wahrscheinlich oder so.
Naja, schon früher. Sagen wir mal so in 4 Wochen gehe ich mal davon aus, dass wir da wieder auf ihn zurückgreifen können, aber wie gesagt, jetzt hat er so lange nicht gespielt und immer wieder zurückgeworfen. Wichtig ist, dass er sich wohlfühlt, wenn er zurückkommt, dass er sich im Training schon so reinschmeißt, dass er keine Angst mehr hat und so. Und ja, bei manchen geht es ein bisschen schneller, bei manchen ein bisschen länger. Wie gesagt, er hat jetzt seine 3. Muskelverletzung am Stück gehabt. Ich glaube, da brauchen wir eher eine Woche länger als eine Woche kürzer. Und wir geben ihm die Zeit, weil wir wissen, welche Qualitäten er hat und was ein toller Fußballer das ist, wenn er zur Verfügung steht und hoffen, dass es schnellstmöglich geht halt einfach.
Wenn wir von tollen Fußballern sprechen, die gerade zurückkommen, wie gut tut es der Mannschaft, dass auch jemand wie Onur zurück ist? Also ich persönlich muss sagen, ich habe ihn beobachtet, wo er bei der 2. ausgeholfen hat, hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Finde ich, ist am Wochenende, wo er reingekommen ist, hat er auch ein sehr gutes Spiel gemacht. Wie wichtig ist das, dass auch so jemand wieder zurück ist?
Ja, ist genauso. Also jeder Spieler bei uns im Kader ist wichtig und erfüllt seine Aufgabe, ob im Training, ob in der Kabine, ob auf dem Platz, am Spieltag. Der Fußball, der besteht aus so vielen Faktoren, die ja keiner drumherum wahrnimmt. Es sind 1 Million Kleinigkeiten, die dazu beitragen, ob du ein gutes Team hast, eine gute Harmonie hast, eine gute Konkurrenzkampf. Und dazu gehören natürlich, dass so Spieler wie der Onur natürlich wieder dabei sind, weil der hat seine extremen Qualitäten. Und das, was du sagst, ist korrekt. Also die Einsatzzeiten, die er hatte, sind positiv. Das, was er Training zeigt, ist auch sehr positiv. Er kann ja auf der 6, auf der 8, er kann außen spielen. Er ist vielseitig einsetzbar und hat halt eine sehr gute Technik und auch auf die ersten Meter hat er eine gute Schnelligkeit. Also auf jeden Fall ein Spieler, der uns jetzt also kurzzeitig auch weiterhilft, weil er halt jetzt mit seiner Meniskusverletzung, die er im Vorfeld hatte, darauf die Folgeverletzung auch immer wieder ihn belastet haben. Und bei ihm war es dann auch so, dass der komplette Körper gecheckt wurde, also vom Blutbild über Stoffwechsel, alles Mögliche. Und da waren einige Dinge zu justieren, damit er wieder in die Spur kommt. Und jetzt ist er seit ein paar Wochen wirklich verletzungsfrei und fühlt sich auch sehr wohl. Und deswegen haben wir da jetzt wirklich wieder einen guten Zugriff auf ihn.
Sehr gut. Du hast angesprochen, dass im Fußball sehr viel wichtig ist, sehr viele Spieler. Dann kommen wir mal auf die zweite Mannschaft kurz zu sprechen. Wie wichtig wäre es, dass diese aufsteigt und dass man auch Spieler wie Lee oder Marquardt zum Beispiel mal hochziehen kann?
Ja, also es ist immer gut, wenn die zweite Mannschaft so hoch wie möglich spielt, ist klar. Ne? Sonst wird der Sprung nach oben, wenn die in die dritte Liga kommen. Ich sehe es ja, wenn die bei uns ins Training einsteigen oder wir sie bei dem Pokalspiel einsetzen, der wird sonst zu groß. Ne? Gerade wenn die, ich glaube, die trainieren 4-mal die Woche. Die Physis muss ja dann auch entsprechend mitwachsen. Aber ich sage mal, mit einem Oscar Corigliano hat die zweite Mannschaft auch wirklich einen guten Trainer. Und der auch Fußballlehrer ist und der auch sehr erfahren ist. Und ich glaube, dass er das Beste aus den Bedingungen dort rausholt. Man muss ja auch immer wissen, wie sind die Bedingungen für die zweite Mannschaft. Wo trainieren die? Wo spielen die? Wie holt er sich seine Leute zusammen? Welche Leute wollen in der Verbandsliga spielen und so weiter? Und ich denke, dass der Druck nicht sein sollte, dass er aufsteigen muss und auf Teufel komm raus, sondern er darauf liegt, dass er das, wie er das macht, mit einer hohen Leidenschaft weiterführt und dass die Förderung der einzelnen Spieler im Vordergrund steht. Ja, natürlich, meiner Meinung nach, wenn du die Spieler so gut es geht förderst und das Beste aus ihnen rausholst, hast du automatisch Erfolg. Und was dann am Ende tabellarisch dabei rumkommt, wäre natürlich schön, wenn man da aufsteigt. Aber im Großen und Ganzen kannst du auch Spieler nach oben entwickeln mit einer entsprechenden Leidenschaft und mit entsprechenden Plänen, die noch außerhalb von den Trainingszeiten stattfinden, damit die Spieler einfach vorbereitet werden. Und der Lee, der war ja schon lange bei uns gewesen, der ist ja nur wieder runter geschickt worden, weil er halt auch im Laufe der Zeit das Tempo ein bisschen hoch war für ihn in der dritten Liga, diese permanenten vielen Trainingseinheiten. Da hat er dann auch immer wieder die ein oder andere Verletzung davon getragen. Jetzt kann es sogar noch sein, dass er vielleicht auch nochmal operiert werden muss. Das weiß man noch nicht. Und da muss man halt wirklich vorsichtig sein. Diese Spieler muss man wirklich langsam reinführen, weil wenn wir die direkt hochtun und die Spieler überpacen, das ist klar, dann kommen viele nicht mit. Ne? Das ist halt kein Hobbysport mehr dann, sondern das ist
Profisport. Das ist Profisport, klar. Ja. Dann geht zurzeit in der Presse, ich weiß, es ist immer schwierig für einen Trainer dazu was zu sagen, aber der Name Mike Feigenspahn spielt immer wieder in der Presse, Osavisch wird immer mal wieder in der Presse. Befinden sich noch weitere Spieler bei uns im Probetraining?
Also sind beide nicht mehr. Der Osave war nie bei uns im Probetraining, der hatte immer einen Check-up, da gab es mal ein Gespräch, aber nicht, da war ich nicht dabei gewesen, sondern es gab mal so ein Check-up, aber also wir überprüfen ja jeden Spieler. Und der Mike war auf jeden Fall 2 Wochen da, aber da haben wir uns dafür entschieden, dass wir ihn nicht verpflichten, weil er halt lange nicht gespielt hat und auch eine Verletzung hatte zuvor. Und wir brauchen halt einfach Spieler, die dann auch wirklich im Saft sind und sofort funktionieren. Weil von diesen Entwicklungsspielern und jungen, also Spielern, wo wir uns was erhoffen, haben wir jetzt ja auch mit Barisch eingeholt. Da müssen wir auch erstmal gucken, wie er funktioniert. Und da liegt jetzt unser Fokus drauf. Also wenn wir noch was holen, dann sind das wirklich gestandene Spieler, die auch voll im Saft stehen, also voll im Mannschaftstraining irgendwo stehen, beziehungsweise eine nachgewiesene Quote irgendwo haben, wo wir sagen, ey, der Spieler hat in den letzten Jahren oder was weiß ich was, so und so viele Tore oder Scorer gemacht. Wir gehen davon aus, dass wir ihn auch dahin kriegen oder sogar noch stärker hinkriegen.
Wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn du jetzt einen Spieler verpflichten willst. Wie ist denn da so das Zusammenspiel mit dem Keens? Gibst du da Wünsche ab oder hast du schon irgendwie eigene Spieler, die du sozusagen vorschlägst? Wie kommen denn so die Transfers oder werden die alle einfach vom Keens sozusagen verpflichtet und du guckst ein bisschen, wo du bleibst?
Also es wird erstmal kein Spieler verpflichtet, den ich nicht auch will. Ja, das kannst du ja nicht machen, weil ich muss ja mit dem Spieler arbeiten. Ja. Es wird aber auch kein Spieler verpflichtet, den Jochen nicht möchte, das ist auch klar. Also bei uns ist es so, Tim Short, Jochen und ich, wir haben natürlich Spielernamen im Kopf und ein ganz gutes Netzwerk, wo wir dann gewisse Namen diskutieren und reinschmeißen. Aufgrund dieser Namen wird dann eine Prioritätsliste auf jeder Position erstellt, nach unserem Positionsprofil. Also Beispiel, wir sagen, wir wollen einen rechten Außenhaben mit Geschwindigkeit, der ein gutes 1 gegen 1 hat zum Beispiel, dann gucken wir, welche Spieler kommen da in Frage. Und dann ist es Jochen seine Aufgabe, diese Spieler abzuarbeiten, abzutelefonieren, sich mit den Beratern zu treffen und so weiter. Und wenn es dann oftmals, wie bei unseren Spielern, die wir jetzt verpflichtet haben, der Fall war, komme ich dann dazu am Ende noch und bin dann im finalen Gespräch noch, wo es dann darum geht, dem Spieler unseren sportlichen Bereich näher zu bringen, beziehungsweise unsere Philosophie ein bisschen ein Stück weit beizubringen oder ihnen gewisse Fragen zu beantworten, dass sie auch ein Gefühl kriegen von mir, wie ich als Trainer ticke, was ich verlange von den Spielern und so weiter. Und dann ist das eigentlich so der letzte Schritt. Aber das große Ganze sind eigentlich, wo ich involviert bin, nur die Profilerstellung, also was brauchen wir auf den Positionen, das Ranking erstelle ich noch mit und dann bin ich raus aus der Nummer und der Rest ist dann die Arbeit von Jochen.
Was meinst du genau mit Ranking? Also welcher Spieler oder?
Genau, also wir sagen, wir haben zum Beispiel 5 Namen und dann sagen wir, Wunschspieler A, Wunschspieler B, C, D, also wenn A nicht kommt, dann würden wir auf B zugreifen, wenn B nicht zukommt, würden wir auf C zugreifen. Und so weiter. Natürlich, in der Zwischenzeit kommen auch wieder andere Spieler auf den Markt und manchmal verändern sich dann diese ganzen Mechanismen und das ist dann auch oftmals gar nicht so einfach, ja. Und dann setzt man vielleicht auch einen Spieler, der noch in einem Zweitligakader ist, wo man dann trotzdem noch sagt, lasst uns mal mit dem Spieler, sagen wir mal Spieler C noch warten, weil da kommt vielleicht noch einer von oben runter. Mhm. In dem Moment bricht dir aber Spieler C weg und den von oben kriegst du gar nicht, dann fängst du wieder von vorne an. Also es ist total komplex und man denkt immer, es ist so einfach. Aber es ist es in Wirklichkeit nicht, weil die Dynamiken, die dabei entstehen, sich wirklich in der Transferphase täglich verändern. Hm.
Du, ist okay, Max? Okay.
Alles gut.
Okay. Du sagtest wie komplex es ist. Vorhin hast du gesagt, von 1 Million Dingen, die man sozusagen im Kopf haben muss. Wie behältst du den Überblick? Bist du ein sehr akribischer, bist du sehr ordentlich, oder wie soll ich denn sagen? Genau, wie behältst du den Überblick?
Ja, also ich habe natürlich meine klaren Strukturen, ich habe meine klaren Arbeitsbereiche, die ich für mich habe, die ich abarbeite und weiter an meinen Staff gegeben habe. Also mein komplettes Trainerteam hat seine Arbeitsbereiche. Was wir immer machen, ist, wir besprechen die Trainingseinheiten vor, wir besprechen die Trainingseinheiten nach. Wir legen die Inhalte zusammen fest, wir legen die Matchpläne zusammen fest. Also das, was wir machen im Bereich Fußball, ist natürlich nur das eine. Hinzu kommen dann noch die ganzen organisatorischen Sachen. Das heißt, wie sind die ganzen Ablaufpläne bei Auswärtsspielen? Wie sind sie bei Heimspielen? Welche Dinge wollen wir in der Kabine leben? Welche Dinge brauchen wir in der Kabine? Was wird wie wann vorbereitet? Was ist jetzt mit der Rasenpflege? Warum funktioniert das da mal nicht?
Ja, aber das musst du nicht du machen, oder?
Bitte?
Aber das machst du nicht du.
Ich habe 1000 Themen auf dem Tisch, die normalerweise nicht auf meinen Tisch gehören.
Auch Rasenpflege?
Bitte?
Rasenpflege gehört?
Ja, diese ganzen Dinge. Meine Mannschaft trainiert ja auf dem Rasen, also auf dem Platz am Alsenweg. Ja. Wenn der zum Beispiel eine schlechte Verfassung hat oder keine Linien drauf sind oder nicht gemäht ist oder zu trocken ist, dann bin ich natürlich auch da, der dann das dann weitergibt und sagt, hier pass mal auf, heute ist nichts passiert oder der Rasen ist viel zu hart, das ist ja wie ein Betonplatz, wir müssen aufpassen, weil Verletzungen und so weiter. Und dann gebe ich das weiter und dann wird das dann quasi versucht zu bereinigen, so dass wir dann wieder gute Bedingungen haben. Ne?
Okay,
letztes Jahr war es schwer, viel, viel schwerer, als das der Stadt gehört hat. Da musste ich auch teilweise mit 4, 5 verschiedenen Leuten am Amt immer telefonieren, weil jeder immer was anderes dort macht. Jetzt, weil der Rasen zu uns übergegangen ist, ist es natürlich einfach, ist ein kurzer Dienstweg. Aber damals war das schon eine Aufgabe, die eigentlich nie richtig gelöst werden konnte.
Wer ist eigentlich Platzwart bei uns gerade?
Wir haben da so den einen oder anderen, der da ist.
Mhm.
Aber da hat jeder seine
Hauptamtlichen.
Ja, es sind mehrere da.
Mhm.
Ja, also es ist alles immer unterteilt. Ne?
Mhm.
Also ich weiß jetzt nicht, wie der genaue Ablauf ist.
Mhm.
wer jetzt für das zuständig ist, das oder jenes. Okay. Im Großen und Ganzen geht es aber darum, dass, wie gesagt, seit wir den Platz haben, ist es auf jeden Fall viel, viel einfacher, die ganze Koordination zu übernehmen. Aber trotzdem ist da auch mal jemand krank oder es hat auch mal einer was vergessen. Ja, und dann muss man halt einfach die Leute darauf hinweisen und sagen, pass auf. Da habe ich jetzt aber haben wir jetzt einen sehr guten Teammanager mit dem Yannick Heck eingestellt, der das alleine schon abarbeitet und diese Dinge mir immer wieder auch wegnimmt, so dass ich mich da nicht drum kümmern muss. Im Großen und Ganzen, aber trotzdem sind das Dinge, die immer mal wieder auf dem Platz bei dir landen und in der letzten Saison halt täglich bei mir auf dem Platz waren. Weil wenn du deine Spieler auf den Trainingsplatz schickst, und das ist das, was die wollen, einfach einen guten Platz und einen guten Fußball, das ist das Wichtigste. Und wenn du natürlich am Wochenende schauen willst, dass du eine gute Verfügbarkeit hast und dass deine Spieler sich nicht verletzen auf dem Platz, beziehungsweise dass der Ball auch schnell läuft, weil wir wollen ja auch einen schnellen Ball spielen, dann ist das halt alles sehr wichtig. Und das unterschätzen viele Leute, weil die denken, ja, es geht auch irgendwie so. Ja, es geht auch irgendwie so, aber nicht über eine lange Strecke und nicht in einer guten Kontinuität, sondern du kriegst immer Höhen und Tiefen. Und im Fußball, wenn du überall diese kleinen Prozentpunkte zusammenzählst, die dir verloren gehen, dann kommst du an einem Spieltag locker auf deine 4-5%, die du einsammeln kannst, wenn du diese ganzen Kleinigkeiten gut machst. Und da bin ich halt mit meinem Team immer...
Ja, vor allen Dingen, da waren ja auch viele Verletzungen einfach, ne? Durch den Platz, absolut, hatte man das Gefühl.
Absolut. Ja, total.
Also, aber ich muss echt sagen, ich erinnere mich noch an Zeiten, da war es Karl-Benz-Stadion zu Saisonbeginn mehr gelb als grün der Rasen. Also muss man auch mal dazu sagen, es ist inzwischen sehr viel gemacht worden, tatsächlich, um da gescheite Bedingungen für uns hinzukriegen.
Ja, absolut. Also das Karl-Benz-Stadion hat, das ist ja sehr gut, das Feld. Ne? Das muss man sagen. Ja. Das ist gut. Ich rede jetzt vom alten Weg.
Ja, klar, aber war auch nicht immer so.
Was der Kenan damals gesagt hat, angemalter Parkplatz, also das trifft ja wirklich, ja, das muss man ja wirklich sagen.
Ja, das war schon, genau, ich glaube irgendwie, der Hanno Balic war hier im Radio, der hat irgendwie erzählt, er hat mal als Jugendspieler irgendwas in die Bank reingeritzt und es war dann, was weiß ich, als er jetzt dann mit 35 kam, war das immer noch da. Ich glaube, das,
ja, sagt dann. Paul Max, das ist ja das Thema, was ich ja auch schon gesagt habe, wir haben ja wirklich im letzten Jahr so viel an Professionalisierung angeschoben und reingebracht, von den Kabinen, über die Plätze, über die Manpower, über die Abläufe, Medizin, Physio, Reha, Athletik, das gab es ja so in dem Sinne nicht. Das haben wir ja alles etabliert, mit reingebracht. Und das sind aber Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, um einfach faktenbasiert zu arbeiten. Weil ins Blaue hinein, das kann man auch mal machen, aber das ist nie nachhaltig für eine gewisse Zeit.
Wer war das so die treibende Kraft der Professionalisierung? Wer hat das so vorangetrieben?
Ja gut, ich bin da, also das war schon, ist schon von mir ausgegangen, ne? Okay. Weil ich gesagt habe, was wir brauchen, um nächsten Step zu setzen und wie das aussehen kann. Ne? Mhm. Und Markus Kombo und der Jochen haben mich dann halt dabei unterstützt. Das hat natürlich immer sein Stück ein bisschen gedauert, ist ja klar, das geht ja nicht von heute auf morgen. Mhm. Aber momentan haben wir wirklich Bedingungen, die jetzt, ich sage jetzt mal, Drittliga tauglich sind. Ja, das war vorher meiner Meinung nach nicht der Fall gewesen und von daher haben wir uns jetzt, ist es jetzt wirklich gut so, wie es ist. Die Spieler fühlen sich wohl, die sind gut aufgehoben jetzt auch in der kompletten medizinischen Abwicklung und wir haben die Kabinen machen lassen, das heißt, die ganzen uralten Böden raus, die ganzen alten
die Bank Bänke vom raus. Hanno.
Ja, wir haben Aktivierungsraum reingemacht, wir haben die Physiokabine neu gemacht, das muss man auch mal sagen und das hat alles auch Bernd und Christian sehr, sehr, also Beetz, ne, Familie Beetz, sehr, sehr gut sind das mitgegangen und haben das sofort befürwortet, weil die das halt auch gesehen haben, dass man da unwahrscheinlich viel rausholen kann, weil wenn die Spieler sich wohlfühlen, kriegst du die beste Leistung und die wollen wir ja alle haben. Ne? Und darum
geht's. Patrick, gehen wir mal weiter. Bei mir in der Nähe steht ein Typ, der schreit ständig, mir steige auf. Was ist denn dieses Jahr drin?
Wie heißt der?
Bitte?
Wie heißt der?
Keine Ahnung. Okay. Ja, genau. Was kann man ihm entgegnen beim nächsten Heimspiel?
Nein, also ich meine, aufsteigen will ja jeder in der Liga. Ich sage jetzt mal, was heißt jeder? Ich sage jetzt mal, mindestens 12 Mannschaften wollen aufsteigen. Und wir sind jetzt an Spieltag 9. Das ist natürlich, ist noch nicht viel passiert. Die großen Mannschaften, wie man sieht, die man auf der Uhr hatte, bis auf Magdeburg, haben sich auch noch nicht so eingespielt. Hm. Das Wichtigste, um Ziele zu erreichen, ist, dass die Verfügbarkeit bestehen bleibt, also sich keine wichtigen Spieler verletzen und die Konstanz in der Leistung immer wieder abgerufen wird und man nicht den zweiten vor dem ersten Schritt macht. Und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Deswegen rede ich nie von Aufstieg oder wir wollen den Tabellenplatz oder den und jenes, sondern ich sage immer, ich bewerte jede einzelne Trainingseinheit. Meine Jungs kriegen immer ein Feedback, um zu wissen, wo sie stehen. Ich bewerte jeden Spieltag, ich gucke, wie sich die Spieler weiterentwickeln. Ich gucke, dass das Drumherum auch immer noch mit weiter wächst, weil es gibt auch immer noch viele Optimierungssachen, die wir vornehmen wollen und müssen auch. Und wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das alle zusammen vorstellen, dann werden wir auch das in der Tabelle am Ende stehen, was wir uns verdient haben und für das wir bereit sind. Ja, das muss man einfach so sehen. Und da irgendwelche Parolen rauszuhauen oder zu sagen, das muss es jetzt sein oder so, ja, es wäre alles schön, aber trotzdem bleiben wir demütig und gehen Schritt für Schritt.
Spielt da der Effekt mit rein, dass die dritte Liga auch irgendwie eine Wundertüte ist, wenn man jetzt guckt, Magdeburg am Wochenende nicht gewonnen?
Ja, du siehst einfach, dass wirklich alles möglich ist in dieser Liga und Havelse gewinnt. Jetzt haben oben, bis auf Dortmund, haben wir alle Mannschaften, die oben waren, haben ja verloren quasi. 60 München als Top-Favorit ist auch jetzt noch nicht so in die Saison gestartet, wie sie es vorgestellt hätten, die aber trotzdem eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Und deswegen muss man wirklich aufpassen und jeden Gegner sowas von ernst nehmen. Und ich habe es ja in meinen Pressekonferenz auch immer gesagt, wenn du in ein Spiel reingehst mit 99%, dann hast du keine Chance.
Ist das so ein 10%iges Ding, jedes Spiel, was das Spiel so ein bisschen unberechenbar macht, was der Gegner auf den Platz bringt? Oder kann man das schon ganz gut abfangen mit seiner Scouting-Arbeit?
Nee, es geht immer um den Willen, Zweikämpfe, Mentalität ins Spiel zu. Und das ist die Grundbasis. Wenn du das bringst, so 100%, da können auch spielerische Elemente verloren gehen. Die sind dann sekundär, ja, aber was wir ja momentan leben, ist, dass die Kombination gut ist. Also die Jungs zerreißen sich auf dem Feld, plus, dass sie wirklich in einer guten fußballerischen Struktur und mit einem guten Selbstvertrauen aufspielen. Und das ist das, um was es geht. Und wie gesagt, wenn dir 2-3 Spieler aus dem Kader rausfallen oder aus der Startformation, das musst du erstmal kompensieren. Ja, und das hatten wir im letzten Jahr das Problem. Jetzt müsst ihr mal überlegen, wie oft hatten wir im letzten Jahr unsere Innenverteidigung zusammengespielt, in der letzten Saison?
Ich glaube sogar Christiansen.
Wie viele Spieler hatten wir zur Verfügung? Christiansen war weg, Ferrati war verletzt, Schuster war verletzt, Marx war verletzt, Gulke war verletzt, Jesper Verlat war immer wieder verletzt, Neger war immer wieder verletzt. Ja, und trotzdem sind wir Achter geworden, das muss man sich mal überlegen, mit dieser Konstellation. Ja, und jetzt sind wir wirklich so, dass wir eine gute Verfügbarkeit auf die Spieler haben, aber das wird wirklich wichtig sein bis zum Saisonende, Schluss, dass das immer so bleibt und dann kann man auch das Beste rausholen.
Genau. Du hast zum einen jetzt angesprochen die kämpferische Einstellung, das gute Fußballerische. Was auffällt oder was vor allem dem Gattestädtler aufgefallen ist, dass du zu Beginn deiner Amtszeit eigentlich so ein 3-4-2-1 vor allen Dingen gespielt hast. Das wurde jetzt so in gewisser Weise zu so einem, ja, Viererkette, 4-2-Ding, Defensive, also so 4-2-3-1.
Ja.
Genau, wie kam es zu dem Wechsel?
Ja, also es ist in der letzten Saison, es ist ja so, du musst immer schauen, welche Spieler hast du zur Verfügung, welche Spieler fallen dir aus. Im letzten Jahr sind ja immer wieder viele Spieler ausgefallen. Das heißt, wenn ich eine Viererkette spielen will und ich habe eigentlich keine Innenverteidiger, jetzt hat ja damals Hofort ausgeholfen, da war mal Jan Juster gewesen, ja, in der Innenverteidigung, da kam mal für ein Spiel mal wieder Segert, dann wieder raus, dann mal Verlat und so weiter. Du musst halt wissen, was hast du für eine Verfügbarkeit. Also wenn ich ein 3-4-3 spiele zum Beispiel und ich habe drei Innenverteidiger, die komplette Vorbereitung super durchgespielt haben und ich habe zwei Außen, die wirklich gutes 1-gegen-1 mit einem offensiven Drang haben, dann ist das mit Sicherheit das prädestinierte System dafür. Aber die Frage ist halt immer, was willst du erreichen gegen welchen Spieler, gegen welchen Gegner? Und ich finde es immer gut, wenn man seine Systeme variabel anpasst, weil du bist halt einfach unberechenbarer. Wir haben ja in der Vorbereitung jetzt auch das 4-3-3 komplett eingespielt und haben es auch gegen Magdeburg und gegen Dortmund, glaube ich, haben wir es noch praktiziert. Und dann sind wir wieder zurückgegangen jetzt auf das 4-2-3-1, was wir im letzten Jahr die ganze Zeit gespielt haben. Oder auf ein 4-4-2 gegen den Ball, je nachdem, wie du es sehen willst. Weil wir einfach gesagt haben, das ist das einfachste System für uns. Und wir haben die Spezialisten auf jeder Position. Ja, und wenn ich jetzt sage, mir fällt jetzt Spieler X und Spieler Y aus, dann muss ich trotzdem wieder überlegen, ob ich auf eine Dreierkette zurückgehe. Weil wir vielleicht mit dieser neuen Konstellation gar nicht das System spielen können von den einzelnen Spielern. Und darum, also so guckt man immer als Trainer, einmal passt es auf den Gegner, was hast du selber für einen Kader und dann entscheidest du dich für dein System.
Okay.
Ich weiß, du guckst auf den nächsten Gegner, das wäre Braunschweig, aber für uns spielt der DFB-Pokal ja auch noch eine Rolle. Was denkst du, ist gegen Union Berlin drin? Wenn man guckt, die haben eine ganz schöne Belastung vor unserem Spiel. Meinst du, das spielt uns ein wenig in die Karten?
Die Belastung überhaupt gar nicht, weil die haben einen Kader von 25 Top-Spielern, von denen jeder einzelne mindestens zweite Liga spielen kann. Deswegen ist das eher nicht der Fall, die Belastung als Pluspunkt zu sehen. Der Pluspunkt ist immer, die Mannschaften müssen natürlich erstmal anreisen, das ist klar, aber sie spielen auch gegen eine unterklassige Mannschaft. Jetzt sind sie natürlich ein bisschen gewarnt, weil wir einfach Frankfurt rausgeworfen haben, aber trotzdem hast du vielleicht im Unterbewusstsein so 1-2%, wo du sagst, ja, ist ja trotzdem nur ein Drittligist. Und das ist die einzige Chance, die du nutzen kannst. Du musst selber überperformen, so wie gegen die Eintracht, und musst hoffen, dass der ein oder andere Spieler an dem Tag nicht die entsprechende Motivation mitbringt. Und dann kannst du die, solche Übermannschaften schlagen. Und es gibt keinen Grund zu sagen, es passiert nicht wieder, weil gegen Frankfurt hätte wahrscheinlich niemand da drauf gesetzt. Und trotzdem ist es passiert. Und diese Komponenten sind einfach für mich entscheidend, dass ich sage, ich bin immer der Meinung, dass man jede Mannschaft schlagen kann. Aber du musst halt auch an dem Tag genau alle richtigen Register ziehen. Ne?
Dann sind wir mal gespannt. Irgendwie Ende Oktober, ne? War es irgendwie?
Ja, ja. Ich,
25. Genau. oder so. Ja. Ja, kommen wir mal zu dir. Du kamst hier zum Waldhof. Was hast du dir denn da sozusagen für Erwartungen gehabt für deinen nächsten Karriereschritt?
Ja, also es geht da gar nicht um mich persönlich. Ne? Ich wollte einfach in einem geilen Verein arbeiten. Ich meine, mit Chemnitz hatte ich auch einen tollen Verein mit Tradition, aber der war halt auch ein bisschen weiter weg von meiner Region. Ich wollte einfach in einem geilen Verein arbeiten mit so einer Fanbase. Das hat mich immer beeindruckt. Der Waldhof von dieser Historie, von der Tradition und von den Fans fand ich immer einen richtig geilen Club. Deswegen war das für mich eigentlich ein klasse Schritt gewesen. Und mehr kann ich dazu jetzt eigentlich in dem Sinne auch gar nicht sagen, weil das war der ausschlaggebende Punkt, muss ich sagen. Tradition, Fans, so dieser ganze Verein, diese ganze Stimmung, die da aufgekommen ist, weil ich hatte ja mit Chemnitz auch dort gespielt und wir haben da ja in der letzten Minute 4-3 Sekunde oder Minute 88 durch Coffee damals 4-3 verloren und da ist das Stadion ja komplett ausgeklickt und hab gesagt, das ist eine geile Nummer hier, das sowas würde ich gerne machen.
Ja, dann die Frage gerade auf die Fans bezogen, weil sie sind jetzt wieder zurück im Stadion. Ich finde, zu Hause merkt man das extrem. Wie sehr ist es dann schwierig für euch, wenn man auswärts fährt und man weiß, ein Teil der Fanszene fährt aufgrund der Situation nicht oder man hat nicht so ganz die volle Unterstützung, weil ich denke mal, euch war ja auch bewusst, dass die Karten in Lautern, das Kontingent für uns eigentlich ein Witz war.
Ja, absolut. Das war absolut ein Witz. Das ist auch sehr, sehr schade gewesen und man sieht, wie ihr sagt, bei den Heimspielen, was das wirklich ausmacht. Diese Treue und auch diese Unterstützung und das geht komplett auf die Mannschaft über, aber trotzdem muss man auch sagen, auch bei Viktoria Berlin, in Berlin, die Fans, die mitgereist sind, das nehmen wir schon zur Kenntnis und das Respekt davor, was die teilweise auf sich nehmen und das macht uns auch ein Stück weit stolz, dass sie einfach mitkommen, um uns sehen zu wollen und uns zu unterstützen und da ist es natürlich wichtig und wenn nur ein Fan mitfährt nach außerhalb, dass wir einfach alles in jedem Spiel, egal ob auswärts oder zu Hause, rausholen, um auch diese Leute einfach glücklich zu machen und ihnen auch den Tag zu verschönern. Das muss man einfach so sehen. Und so sind auch meine Spieler vom Charakter und das liebe ich so an ihnen, ja, an den Spielern, dass sie einfach diese Dinge so schätzen und das auch aufsaugen und wahrnehmen und aber auch sensibel sind, wenn das in eine andere Richtung geht mit den Fans. Und deswegen freuen wir uns momentan, dass wir da wirklich einen guten Nenner mit denen gefunden haben und die auch teilweise mit Ergebnissen und auch mit Toren dann halt auch einfach belohnen kann.
Wie findest du denn generell so die Erwartungshaltung, also das fragt Wilma Santos, nach dem Jahr jetzt, wie nimmst du so die Erwartungshaltung und diese Aufgeregtheit im Umfeld wahr? Es ist, erstmal ist es irgendwie besonders anspruchsvoll, ist es ganz normal, irgendwie ungeduldig. Wie nimmst du so das Umfeld vom Waldhof an?
Also was ich ja immer gut finde, ist, wenn man sich verbessern möchte. Das finde ich ja immer gut. Ne? Und wir haben ja jetzt auch geschafft, uns zu verbessern. Ich meine, wir waren vorher wart ihr auf Platz 9 gewesen. Jetzt in der letzten Saison sind wir auf Platz 8 gekommen. Wir haben jetzt die zweite DFB-Pokalrunde erreicht. Die wurde auch seit 19 Jahren nicht erreicht. Wir haben zweimal den Landespokal gewonnen. Der wurde 23 Jahre nicht gewonnen. Also man sieht ja, dass mit der Mannschaft viel möglich ist und dass wir zusammen schon sehr viel erreicht haben und viele Dinge getoppt haben, die jetzt eigentlich ja nicht normal sind. Ne? So, dass man da jetzt den nächsten Schritt wieder machen will, ist ja auch klar. Und wir haben ja auch dafür, denke ich, mit den Verpflichtungen, die wir getätigt haben, das richtige Zeichen gesetzt. Aber wie das dann am Ende ausgehen wird, das weiß man nie. Dafür ist der Fußball unberechenbar. Wenn das so einfach wäre, dann würden sich ja hier bei den ganz großen Vereinen jeder immer wieder Jahr für Jahr die Titel kaufen können. Und man sieht ja, selbst da funktioniert das nicht. Wenn man überlegt, wie Man City seit Jahren versucht, zum Beispiel die Champions League zu gewinnen und zig hunderte Millionen schon verballert hat dafür und es trotzdem nicht passiert. Also es ist einfach nicht käuflich. Du musst deine Arbeit Tag für Tag mit allem Einsatz machen, den du geben kannst, mit dem bestmöglichen Gefühl. Und dann musst du aber auch wissen, mehr kannst du auch nicht tun. Und entweder es reicht dann oder es reicht halt einfach nicht.
Okay. Dann stelle ich mir gerade die Frage, macht das dann so eine Aussage wie von Markus Komp mit, wir spielen in 2 Jahren spätestens zweite Liga, macht das die dann nicht etwas schwieriger für dich?
Ja, also dazu will ich mich eigentlich gar nicht äußern. Wie gesagt, wir haben unseren Bereich, den wir kontrollieren und wissen, wie er läuft, als Fußballer, als Sportler. Und das andere ist halt die Seite der wirtschaftlichen und kaufmännischen Herangehensweise. Deswegen, also wir arbeiten da schon, versuchen da schon auf einen Nenner zu kommen oder ein Stück weit, aber im Großen und Ganzen muss man ja nicht bei allen Situationen in dem Sinne gleich ticken, weil wir Fußballer sind eigentlich immer mehr demütig. Wir gehen wie alle anderen Vereine auch an eine Sache ran mit einem hohen Selbstvertrauen und ich finde es auch geil, dass er gesagt hat, und das sage ich auch in jedem Interview, wir wollen jedes Spiel gewinnen, das wollen wir auch und dafür tun wir alles. Und dann ist es aber auch natürlich geil, wenn wir dann, wie gesagt, den nächsten Schritt machen. Wie dann die Aussage getätigt wird oder ob es dann von ihm kommt oder von jemand anders, ist ja vollkommen egal. Für mich ist nur wichtig, was ist bei mir in der Kabine los? Wie ticken meine Spieler? Wie denken meine Spieler? Wie denkt mein Trainerteam? Und wie vermittle ich was, um die Spieler nicht zu überfordern oder unter Druck zu setzen? Und das sind diese Dinge, die mich betreffen und um alles andere kümmere ich mich nicht. Das ist nicht meine Aufgabe. Das ist dann auch Jochen Kienz seine Aufgabe mit als sportlicher Leiter, die sportlichen Ziele auszugeben. Und ich weiß, also da müsstet ihr ihn dann auch fragen.
Okay, dann nehme ich das mal so als Kämpfen und Siegen wahr. Wie schätzt du den nächsten Gegner ein mit Braunschweig jetzt?
Ja, Braunschweig ist ein Zweitliga-Absteiger mit einem richtig breit gesäten Kader, mit ganz viel Erfahrung drin, die jetzt aber natürlich jetzt auch im letzten Spiel, die spielen ja morgen nochmal in Freiburg, gucke ich mir an, fahre ich nach Freiburg, schaue mir die Nummer live an, aber das ist für mich eine Mannschaft, die auf jeden Fall bis zum Ende ganz oben mitspielen wird, definitiv.
Okay. Ich würde nochmal ganz kurz zurückkommen, weil du sagtest, wir wollen uns immer verbessern. Was Ergo fragt nämlich, was möchtest du denn sozusagen als bei dir optimieren, als Trainer optimieren?
Mhm. Ja, das ist immer sehr gut. Also für mich ist immer wichtig, dass ich meine Selbstkritik behalte, weil das, was wir im Austausch mit den Trainern machen, und ich rede auch viel mit Spielern, dass ich da immer offen bleibe, um mich selber zu hinterfragen. Das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Weil
was hinterfragst du denn gerade?
Jetzt gerade bei uns, welche Gedanken? Ja, die Gedanken gehen eigentlich nur dahin, um zu gucken, wie können wir diese Leistung konstant bringen und welche Mechanismen sind dafür unter der Woche, also benötigt man dafür, welche Werkzeuge. Und das ist eigentlich das, was mich momentan wirklich viel nachdenken lässt und im Trainerteam, wo wir halt wirklich ganz genau schauen, was brauchen wir jetzt, um diese Stimmung oben zu halten, um diesen Teamgeist weiter zu behalten, um diese Leistung beizubehalten, weil da ist wirklich jede Trainingseinheit, jedes Gespräch entscheidend, ob du jetzt die 100% den Spieler von der Frische her und vom Kopf an genau um 14 Uhr am Samstag da hast, wo du ihn haben willst und selbst das kannst du nicht final beeinflussen, weil die haben ja auch noch ein Privatleben, ne? Jetzt haben die privat Stress oder die haben die Nacht nicht geschlafen oder haben sich erkältet oder
in die Weisheitszähne gezogen.
Die sich selbst beschäftigen, ja, es ist brutal und schon kriegst du von dem Spieler nicht das, was du brauchst. Ne? Und du hinterfragst dich und sagst, was ist los? Der hat doch super trainiert die Woche und hat letzte Woche gut gespielt, wieso passiert da nichts? Und dann kommen Dinge ans Tageslicht, vielleicht auch ein bisschen zeitversetzt, wo du sagst, ja gut, das ist erklärbar, aber es ist für uns in dem Moment nicht steuerbar. Und da versuchen wir halt wirklich ganz sensibel die Fühler auszufahren tagtäglich, um zu sehen, dass wir diese Dinge alle ausjonglieren, um immer wieder diese Spieler auf ihr bestes Niveau zu bringen. Und damit befassen wir uns momentan extrem, gerade in der Nachbetrachtung. Und wir gehen jetzt gerade seit 2 Wochen auch noch intensiver auf jede einzelne Person nach dem Training ein, wo wir sagen, wie hat der trainiert, wie hat der es gemacht, was war da, was, warum hat der jetzt in der Situation das gemacht, was glaubt ihr und so weiter, ne? Und diese psychologischen Ansätze, da sind wir gerade momentan so ein bisschen dran, um das einfach so hinzubekommen, dass die Jungs weiter performen.
Psycho, okay, alles klar. Habt ihr da irgendwie so einen Experten oder so? Also ich meine jetzt mit, was meint ihr so, oder was meinst du genau so jetzt mit psychologischer Herangehensweise? Ist es einfach, dass ihr jetzt, also was kann ich mir darunter vorstellen?
Also da musst du dir vorstellen, Beispiel, wenn es immer gut läuft, jetzt punktuell. Jetzt haben wir jetzt 13 Punkte geholt aus 6 Spielen, das ist ein Wahnsinnsschnitt. So, jetzt der ein oder andere wird dann vielleicht ein bisschen überheblich. So, jetzt guckst du die Trainingseinheit an, da sind dann 2-3 Leute, die trainieren so ein bisschen auf Sparflamme, vielleicht nur auf 90% oder 80% anstatt auf 100%. Und dann musst du dir das halt, dann beobachtest du das und dann musst du dir genau überlegen, wie haust du jetzt in die Kerbe.
Ja, also ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche.
Und sagst, so geht's nicht. Ja, glaubt ihr, wir haben schon irgendwas erreicht? Oder lässt die dann auch mal laufen, brichst eine Trainingseinheit ab, lässt die mal laufen. Oder du gehst nur zu dem Spieler hin und sagst, pass mal auf, hab mir das jetzt 2 Minuten angeguckt, schau zu, dass du in die Spur kommst, ja, weil wir haben hohe Erwartungen am Wochenende und wenn du das immer mal schleifen lässt im Training, wirst du am Wochenende auch nicht, bla 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 und so weiter. Und so sind wir halt, oder ich schicke mal meinen Co-Trainer hin und sage, guck mal, Spieler XY, geh mal hin, Körpersprache gefällt mir nicht. Oder sag zu ihm, pass auf, hol mal, zum Beispiel bei Anton Donko haben wir jetzt gesagt, am Freitag, hol mal seine ganzen Best-of-Szenen raus, weil der Junge braucht wieder ein bisschen positive Energie. Ja? Und haben ihm gezeigt, guck mal hier, deine ganzen geilen Szenen, die du in der letzten Saison hattest, um ihn da wieder abzuholen und zu sagen, guck mal, die Saison jetzt momentan, vielleicht die letzten Spiele sind nicht gut gelaufen, aber das ist eigentlich dein Leistungspotenzial, da musst du wieder hinkommen. Und so arbeitet man Spieler für Spieler ab, mit dem einen zu sprechen, den anderen musst du mal links liegen lassen. Und diese Dinge, da gucken wir halt momentan ganz genau drauf, dass der Zusammenhalt und die Leistungsfähigkeit in der Mannschaft oben bleibt. Und da gehören halt diese ganzen psychologischen Effekte dazu.
Okay. Wir sind leider schon fast am Ende. Jetzt gibt's hier so ein paar, hier gibt's so ein paar Fragen, die du ergänzen sollst. Als größte Stärke des SV Waldhof empfinde ich,
Fanunterstützung.
Okay. Eine Schwäche beim SV Waldhof sehe ich.
Fanunterstützung, weil der Mannheim auch gern mal wieder umschwenkt, wenn es scheiße läuft. Man kennt es doch, ein Spiel gewonnen, wir steigen auf, ein Spiel verloren, wir steigen ab.
Hast aber meistens im Fußball überall, ne?
Nee, also der Typ schreibt immer an mir steigen.
Eine Schwäche, nee, da muss man immer noch sagen, Trainingsplätze.
Ja?
Okay. Also ich sehe das dann auch mal, weil hier ist noch die Frage, wenn ich was verändern dürfte, wäre es, ich sehe die Trainingsplätze.
Wenn
ich
was verändern müsste, wären es die Trainingsbedingungen, also der Trainingsplatz, den wir haben. Und als Schwäche, ja, größte Schwäche. Was würdet ihr denn nehmen? Vielleicht übernehme ich das.
Beim SV Waldhof? Puh, ich finde ein bisschen, dass wir zurzeit irgendwie keinen Kontakt mehr so richtig haben. Also weder zum ein bisschen wenig, vor allen Dingen einfach so ins Präsidium rein und so weiter. Das war noch vor Jahren sehr, sehr eng und das fehlt mir ein bisschen. Ja.
Das finde ich gut. Die Distanz zwischen Geschäftsstelle und sportlichem Bereich. Ja, übernehme ich. Sehr gut. Ja, klar, die anderen sind am Karl-Benz-Stadion und wir sind am Alsenweg, ne? Und deswegen hast du nicht dieses familiäre Gefühl, weil es einfach die Distanzen komplett unterschiedlich.
Nee, ich meine jetzt eher so vom Verhältnis her, also dass man sich mal austauscht und so weiter, also dass man irgendwie miteinander spricht, das ist hat schon deutlich nachgelassen.
Also, das bringt vielleicht auch das Profigeschäft ein wenig mit.
Ja, also ich würde die Distanz trotzdem nehmen, weil, wie gesagt, manche Mitarbeiter am Stadion sind, die anderen bei uns am Trainingsgelände und du dann dass man nicht alles voneinander so ein Stück weit mehr mitkriegt oder so, dass man das mehr so als Team zusammen managt alles dann.
Gut, dann sind wir hier mit, leider mit was Negativem, naja gut, aber dann fangen wir mal am Ende mit was Positivem, mir steige auf und Patrick, vielen, vielen Dank, dass du da warst,
gerne.
Alles Gute für Samstag.
Vielen Dank.
Und wir hoffen, dass wir dich noch ein drittes Mal hören.
Das hoffe ich auch, dann wünsche ich dir, Paul und Max, euch alles Gute, einen schönen Abend noch und allen Zuhörern natürlich auch einen schönen Abend, hat mich sehr gefreut und jederzeit stehe ich euch zur Verfügung, das wisst ihr.
Vielen Dank.
Okay, also dann. Schönen Abend dir. Ja, tschüss.
Danke, tschüss.
This is a Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.